Hi, ganz kurz Zukunftslino. Wie ihr seht oder auch nicht, haben wir leider keine Videofolge dieses Mal, weil wir vergessen haben könnten, auf den Aufnahmeknopf des Videos zu drücken. Dafür ist der Ton umso besser und ihr seht einfach nur unsere Gesichter nicht. Also eigentlich alles gar nicht so schlimm. Viel Spaß mit der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord, Folge 67. Wir reden endlich wieder über Gönnereien und wir, das sind mein lieber Freund Niklas.
Hallo.
Und ich, Rino.
Hi.
Na, hi. Wie geht's dir?
Na, wie geht's?
Na. Ach, Mensch, so lange nicht gesehen, ne? Seit Weihnachten quasi nichts mehr für Verbrechen aufgenommen, ne? Da haben wir ja die letzte Adventskalender-Tür und trotzdem sind wir schon NSYNC wieder.
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, Lino. Man merkt einfach, wir sind
Profis.
Wir sind dafür da. Ich glaube, ich sehe gerade live ein Verbrechen. Zumindest sind da zwei Gestalten mit Taschenlampen. Nee, die joggen nur. Okay, kurz Fehlalarm. Okay. Ich dachte, ich könnte ja live von einem Einbruch berichten. Aber kurz, jetzt bleiben sie am Auto stehen. Es ist spannend.
Okay, du meinst, es bleibt spannend. Aber sie joggen eigentlich nur die Hauswand an zwei Seilen hoch und mit so Saugnäpfen bauen sie die Fenster auf von eurem Nachbarn, ne?
Was man halt so macht als Zirkeltraining.
Ja. Ich habe dir von was zu berichten, Niklas.
Oh, ich bin gespannt.
Mir ist ein Verbrechen widerfahren und mit widerfahren meine ich, ich hätte fast eins begangen. Und zwar hatten wir in Türchen 18 ja von Henne diesen Kleiderhaken-Diebstahl. Erinnern wir uns. Haken im Rucksack hängen geblieben, im Laden.
Zufällig
rausgegangen, genau. Du machst dich jetzt schon wieder drüber lustig. Ich war bei dir, Niklas. In Lissabon ist mir fast das Gleiche passiert.
Okay.
Ich war mit meiner Freundin in einem Secondhand-Laden da in Lissabon, bin da einfach nichts ahnend mit dem Rucksack durch die Gegend spaziert. Und als ich die Treppe runtergegangen bin, zog es so ein bisschen an meinem Rucksack. Ich bin einfach weitergegangen, weil ich dachte, meine Freundin wäre das, die an meinem Rucksack zieht. Aus
und hast
Spaß.
Gedacht, da mache ich es wie immer, einfach ignorieren.
Genau, einfach ignorieren. stellt sich raus, nee, es war der Schal von einer Frau, die mir entgegengekommen war, die ich fast umgebracht habe, weil ich die Treppe fast runtergestürzt hätte dann mit meinem Rucksack.
Okay.
Ja, also der Schal, den sie sich da kaufen wollte, war an einem Kleiderhaken befestigt. Der hat sich in meinem Rucksack verfangen. Das wäre fast nicht mal was für diesen Podcast gewesen.
Sag ich dir ganz ehrlich. Also müssen wir alles, was wir damals gesagt haben, eigentlich wieder revidieren?
Ich hätte fast beim Rausgehen nicht nur einen Schal geklaut, sondern auch eine Frau entführt.
Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das sind schon einige Verbrechen.
Ja, das ist krass. Deswegen, Henne, es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei dir. Du konntest überhaupt nichts dafür.
Die Second Hand hatte sehr lange Finger auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall gut. Da hast du auch lange dran gesessen jetzt, ne? So gedanklich. Ja, ich habe deinen Blick gesehen, gesagt, zur Seite, ein paar Sekunden, zoned out, hast mir schon gar nicht mehr zugehört. Einfach nur, wo ist das Wortspiel, wo ist das Wortspiel?
Ja, ich hätte auch gehofft, ich krieg da noch was Lustigeres raus, aber das war das Beste, was ich jetzt liefern konnte.
Ja, genau. Denn jetzt kommt auch meine gekonnte Überleitung, ne?
Ja.
Was machen wir diesen Podcast, Niklas? Wir reden
das
über
frage ich mich auch.
Große Verbrechen. Das habe heute ich vorbereitet. Danach kommt noch das Community-Verbrechlein der Woche. Da schickt ihr uns ja immer ein. Irgendwelche Verbrechlein, die ihr beobachtet habt, die ihr selbst begangen habt vielleicht, an verbrechenfuerweicheier@gmail.com oder Instagram. Verbrechen für Weicheier heißen wir da. Und da reden wir dann nach dem großen Verbrechen, das jetzt gleich kommt, drüber. Und das macht sehr viel Spaß und danke für die vielen, vielen Einsendungen, die uns jetzt zum Beispiel den Adventskalender ermöglichen. Ne? Weil sind wir mal ehrlich, sonst müssten wir 24 Türchen selbst recherchieren.
Aber wir wissen alle, wo das enden würde.
Genau, in ungefähr 12 Türchen. Außerdem, noch vielleicht erwähnenswert, wir haben jetzt ein Patreon, vergangene Folge angekündigt in der großen Folge, ne? patreon.com/weicheier. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da unterstützen? Wir haben da so drei Stufen. Man kann auch individuelle Beträge eingeben. Das ist eine Art Trinkgeld. Es gibt keinen Bonus-Content dafür. Erstmal zumindest in absehbarer Zukunft. Und genau, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt und wenn ihr alt genug seid, um kein Taschengeld mehr bekommen zu müssen. Und
ganz wichtig.
Vielen Dank schon mal an alle, die da uns schon unterstützen.
Ja, vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr und macht uns sehr happy. Dankeschön.
Und was uns auch sehr freut, Es sind gute Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Und dann ist auch genug
des. Dann gibt es noch Clearance. Eine Sache, mit der ihr uns glücklich machen könnt. Ohrenspitzen und jetzt Linus Fall zu hören.
Okay, ja. Okay, fangen wir mal an. Niklas, ich habe es gerade schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt wieder. Ich war über Silvester in Portugal. Ich will einfach mal den Leuten erzählen,
ein bisschen angeben,
dass ich genauso ein Lebemann bin wie du. Ne?
Ja.
Und da bin ich quasi mit dem heutigen Thema in Berührung gekommen.
Aha.
Niklas.
Jetzt bin ich gespannt. Ja. Geht's um einen großen Pastel de Nata?
Genau, ich wollte gerade fragen. Du kennst mich, du weißt, wie ich Urlaub mache. Was könnte es sein? Also du sagst vielleicht der große Pastetenbetrug von 94?
Das könnte sein, es könnte sein. Ich habe den Namen vergessen, aber die haben ja auch so eine Art Paella in Portugal. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass da irgendwer...
Ja.
Irgendwer Reis geklaut hat.
Arroz de Marisco heißt das Zeug.
Ja, klar.
Ja.
Wollte ich auch gerade sagen.
Das ist fast so, ja. Es geht heute nicht ganz um Reis. Nein, Niklas, du bist schon in der richtigen Richtung unterwegs. Du weißt, ich bin ein Genießer-Typ, ne? Aber du weißt auch, wir waren in der Nähe von Acetau, so ein kleines Kaff südlich von Lissabon. Und da sind die beiden größten Winzer Portugals. Ja. Und klar, wo ein guter Vino ist, da bin ich nicht weit.
Da sagt Lino Nino, oder?
Genau, das wissen wir beide. Ich bin ein Riesenweinliebhaber, kenne mich sehr gut aus.
Ja.
Und das hat mich inspiriert.
Ich meine, jetzt muss man nur mal, wer den Podcast mit Video auch schaut.
Ja.
Da musst du einmal nur hinter Lino schauen.
Den Bereich sieht man nicht.
Okay, wird rausgeschnitten, aber da stapeln sich auf jeden Fall ein paar Weinflaschen.
Ja, das stimmt. Die gehören auch alle mir. Und und das hat mich natürlich inspiriert. Ne? Da muss ja auch Schindluder getrieben worden sein in dem Bereich. Vielleicht gibt es da vielleicht was. Aha. Kleiner Disclaimer, vielleicht hat mich auch die Instagram-Nachricht von der lieben Aldona inspiriert, die mir einfach den Fall vorgeschlagen hat. Aber
wer weiß das schon?
Ja, das weiß niemand, kann niemand mehr nachvollziehen. Also danke an dich. Also geht es nämlich heute in die Welt der Weinfälschung. Ja. Das ist eine Welt, in die wir uns bisher noch nicht so begeben haben, ne?
Nee.
Und zwar genauer gesagt soll es heute um Rudi Kurnjavan gehen. Das ist der Händler, der so die größte gefälschte Weinsammlung verkauft hat, die es bisher so gab, die zumindest der dabei erwischt wurde. Und zwar hat der zwischen 2000 grob und 2012 pipapo ungefähr 130 Millionen US-Dollar an gefälschten Weinen vertickt, in Umlauf gebracht, wie auch immer.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge. 2012 bis heute 130 Millionen. Zu was für einer Menge wird das dann, Niklas?
Warte mal, 130 Millionen Euro.
Dollar, US-Dollar?
Dollar. 130 Millionen 2012.
Mhm.
Ganz exakt 150 Millionen.
Ja, aus irgendeinem Grund rund 550 Millionen, da spielt wohl nicht nur die Inflation mit rein, sondern auch irgendwie die Wertsteigerung gewisser Weine und so.
Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, das ist doch niemals die Inflation.
Gut, das ist nicht die Inflation, okay. Deswegen habe ich auch nicht Inflationscheck gesagt, Niklas, und du als Weinkenner hättest das auch mit einberechnen müssen.
Das stimmt natürlich.
An der Stelle.
Klar, das stimmt.
Und die Zahlen darf man auch gar nicht so genau nehmen, weil es basiert halt auf Schätzungen. Man weiß nicht genau, was hat der alles in Umlauf gebracht, ne? Wie teuer sind die jetzt wirklich?
Kommt auch darauf an, wie durstig sind die Gäste gerade.
Genau, also es ist ein bisschen schwer zu sagen. Das ist so die Zahl, die in den meisten Artikeln genannt wurde. Aber das soll jetzt einfach mal nur eine grobe Größenordnung eigentlich geben. Und der gute Rudi, woher kam der? Wir fangen von vorne an, ne? Nicht ganz so weit vorne wie sonst. Kurnjavan, der war Indonesier, chinesischen Ursprungs. Und es ist nicht so richtig viel über ihn bekannt. Außer, dass er 76 geboren wurde und eben aus Indonesien kam. Und es so irgendwelche Verbindungen zu zwei zwielichtigen Onkels gab, die irgendeinen großen Bankraub oder Betrug oder so gemacht haben. Wo wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal von hören.
Seine Onkels Brinks und Matt.
Genau, ja. Und alles nicht so ganz klar, außer dass er Mitte der 90er nach Kalifornien gekommen ist. wobei das auch nicht so ganz klar ist, wann genau das war, hat ein Stipendium bekommen für die California State University. Für Golf, hat er selbst gesagt. Auch da alles so ein bisschen durcheinander, ne?
Okay.
Hat dann auch eine ganze Weile mit seinem Studentenvisum da gelebt, bis 2000. 2001 hat er dann eine Staatsbürgerschaft beantragt, eine US-amerikanische, wurde abgelehnt, ist trotzdem da geblieben, hat ihn gar nicht interessiert. Ja, und viel wichtiger für uns ist aber, dass er nach eigener Aussage so im Jahr 2000 am Geburtstag seines Vaters zum ersten Mal einen Schluck Wein getrunken hat.
Im Jahr 2000, wie alt war er da?
24.
Okay, ja.
Ja. Und zwar hat er getrunken einen 1995er Opus One.
Oh, das ist ein ganz hervorragender Tropfen.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ne? Welches Gebiet ist das so?
Wie heißt der nochmal? Ich weiß es natürlich auch für alle Zuhörer.
Opus One.
Opus One?
Ja.
Ja, das ist klar.
Das ist ein lokaler, kalifornischer Wein. Ne? Ich sage es jetzt mal, genau, bei dir, das ist gerade irgendwie, ich weiß nicht, da hat es gerade gehakt ein bisschen.
Schlechte Verbindung, ja.
Ja, Niklas, weißt du was? Ja, und er ist dann so ein bisschen, hat er Blut geleckt, ne? Ist er in die kalifornische...
24, auch gutes Alter, um in Wein einzusteigen, finde ich.
Meinst du, das ist so das Alter, wo man so ein bisschen vielleicht noch so tut, als wäre man irgendwie schlauer und gebildeter, als man eigentlich ist und so noch gerade irgendwie die Bachelor-Kurse hinter sich gebracht hat, nach Hause geht, irgendwas aus der Einführungsvorlesung erzählt und so?
Du hast dich in den meisten Fällen noch nicht so ganz gefunden im Leben, bist aber nicht mehr so weit davon entfernt vielleicht, aber genau, hast noch so die Hoffnung, dass du vielleicht noch ein bisschen einen auf intellektuell und erhaben machen kannst.
Ja.
Bist aber auch noch jung genug, dass du dir auch mal 8 Liter Wein mal an so einem guten Wochenende reinknallen kannst hinter die Birne. Ne?
Genau, und wir wissen alle, das braucht man als guter Weintester. Ne?
Ja, wenn man einfach, gut, als Sommelier, da muss man das abkönnen.
Absolut. Und er?
Es war natürlich nur ein Spaß, auch vor allem an unsere jüngeren Hörerinnen. Macht das nicht.
Ja. Außer ihr mögt kalifornische Weine und Merlot, ne? Dann kann das Ganze nämlich relativ lukrativ werden. Denn nicht nur hat er an Wein Gefallen gefunden, sondern auch so an den ganzen sozialen Kreisen, die das Ganze mit sich bringt, ne? Weil in den 90er Jahren gab es so einen Weinboom in den USA. Viele Neureiche, so Internetblase, ne? Der ganze Kram. Viele ganz fancy neue Weinexperten, Expertinnen, die vielleicht gar nicht so krasse Expertise hatten, wie sie dachten.
Okay.
Und da wollte er auch dazu gehören, mit 24, wir haben es gerade schon gesagt, und ist Mitglied in verschiedenen Verkostungsgruppen geworden, die sehr exklusiv waren, Niklas. Ich lese dir jetzt einfach mal drei Namen vor, oder die Namen der drei Verkostungsgruppen. Und zwar waren das zum einen die Burg Horse und wenn ihr das jetzt übersetzt, es geht nicht um Pferde. Dann Deaf, Dumb and Blind, taub, dumm und blind und die Royal Order of the Purple Palate, also der königliche Orden des violetten Gaumens. Das waren die drei Dinger und die waren alles.
Also mit meinen 8 Litern an einem Wochenende lag ich, glaube ich, nicht so
falsch. Ja, glaube ich auch. Und anders als man bei den Namen vielleicht jetzt denken würde, da waren wirklich sehr reiche Leute drin. Ne? Okay. So Hollywood Gedöns und so, ne? Wir wissen ja in L.A.
Harvey Weinstein zum Beispiel.
Ja, auch ein Name, den
Winona Ryder.
Alles klar, sehr gut. Ne? Ja. Aber auch Harvey Weinstein, Name, den man auch einfach schnell immer, mal so als Pointe einwerfen kann.
Ist immer, ich, ne? immer gut im lustigen Kontext, auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch, ja. Winnie Pooh, die berühmte Zeichentrickfigur aus Hollywood.
Oprah Winfrey.
Genau. Und er hatte das Geld auch relativ locker sitzen. Angeblich hatte er so 1 Million Dollar pro Monat Unterhalt von seiner Familie oder so bekommen, die er da verprasst hat für Weine und so.
1 Million Dollar im Monat.
Auch da wieder. Er selbst hat immer gesagt, seiner Familie gehöre ein Bierunternehmen. Mal war es Guinness, mal Heineken. Nichts davon gehört natürlich seiner Familie, aber er hatte auf jeden Fall sehr viel Geld, was er irgendwie verprassen konnte.
Ich meine, ich sag mal so, nach meiner Rechnung gibt das 12 Millionen im Jahr. Das ist schon eine Menge.
Ach, das hast du toll gerechnet. Also Mathe Niklas mal wieder voll
am Start. Nach Adam Riese.
Ja. Okay, alles klar. Karl-Heinz ist stolz auf dich.
Dankeschön.
Bei diesen Verkostungen erarbeitete er sich auch so einen gewissen Ruf. Und zwar zum einen, dass er sehr großzügig war, hat er immer schön viel mitgebracht, schön viel Geld ausgegeben und so. Und zum anderen, dass er ein extrem begabter Verkoster war. Also er hatte einen sehr guten Gaumen. Ne? Also sein violetter Gaumen war vom Allerfeinsten.
War am Allerviolettesten.
Genau. Und manche haben gesagt, er hatte ein fotografisches Aromagedächtnis. Ne? Kannte sich also sehr gut aus mit den verschiedenen Geschmäckern, Charakteristika, die Region, was macht die Labels aus, all der ganze Quatsch. Und mehr hat er sich dadurch also einen Namen gemacht. Ne?
Ja.
Hat dann auch begonnen, nicht nur Weine zu sammeln, sondern sie auch selbst zu verkaufen irgendwann.
Mhm. Liegt ja nahe, damit dann auch ein bisschen Geld zu machen. Hat er dann das Unternehmen seiner Eltern erweitert?
Genau.
Zu Weineken?
Alles klar, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh. Ne? Also im Privaten bekomme ich das ja oft mit, deine ganzen Wortspiele und so.
Ja.
Und jetzt kommen auch erstmal so richtig alle unsere Hörer in den Genuss. Ne? Hier und da ist es mal aufgeblitzt.
Ja.
Wir hatten es neulich schon von den Jad-Jokes, aber jetzt.
Ja, man kann sich sein wahres Ich ja auch nicht für immer verstecken.
Nee, das stimmt. Irgendwann kommt es raus. Irgendwann
muss das raus. Ja.
Man kann auch nur so lange den professionellen Podcaster spielen. Ne? Irgendwann kommt kommt die Wirklichkeit ans Licht.
Die Leute kennen mich als seriösen, charmanten Host hier, aber in Wirklichkeit kommen dumme Witze bei rum.
Der seriöse, charmante Mathe-Mann. Ja. Und wie schon gesagt, hat er halt Millionen ausgegeben für teure Weine. Ne? Anfangs da Kalifornien, dann Merlot, Bordeaux, Burgunder. Das war dann später so ein bisschen der Wein der Wahl. Aber auch anderer Kram. Ich erspare euch jetzt mal die ganzen Weine, die er da verkauft hat, die in den ganzen Artikeln erwähnt werden, weil ich sie meistens nicht aussprechen kann und es sind auch sehr, sehr viele.
Und wir sie uns auch niemals leisten werden können.
Genau. Denn er hat auf den Auktionen immer Millionen gelassen, hat private Weinsammlungen aufgekauft, ne? Hat dann auch viel vertickt und das hat so enorme Ausmaße angenommen. In 2006 hat er bei einer Auktion Weine im Wert von 10 Millionen Dollar aus seiner eigenen Kollektion verkauft. Also es waren alles Weine, die er im Keller hatte, hat er vertickt, 10 Millionen. 10 Kurz Millionen darauf, Dollar. Gleiches Jahr
das
noch.
Das ist fast ein ganzes Jahresgehalt.
Wow. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt es aber richtig ins Rattern bei dir da oben. Jetzt,
okay.
Jetzt wird die Mühle richtig angeschmissen. Denn kurz darauf, gleiches Jahr, 24 Millionen aus seinem privaten Weinkeller. Wie viele Jahre sind das?
Macht nach Adam Riese das doppelte Jahreseinkommen von seinen Eltern. Das
war's. Exakt. Und das sind fast 10 Millionen US-Dollar mehr als der bisherige Rekord für so einen Privatweinverkauf von irgendeiner Person.
Aha.
Also in einem Jahr 34 Millionen an Wein insgesamt.
Aha.
Ziemlich viel. Und heute es waren fast 35 Millionen zusammengerechnet, aufgerundet.
Ja.
Aus 2006 bis heute wären diese 35 Millionen wie viel wert?
2006 bis heute? Reden wir vom Dollarwert oder reden wir vom Weinwert?
Das ist ein reiner,
muss ich als Experte natürlich
fragen. Ein reiner Inflationscheck. Die Weine sind weg. Okay. Es zählt nur das harte Cash auf seinem
Konto. Die harte Arbeit mit 35 Millionen.
Keller, ja.
Die sind jetzt genau 55 Millionen wert.
Niklas, das ist der beste Inflationscheck, den du jemals hattest, glaube ich.
Yes.
Die sind 52 Millionen
US-Dollar wert. Lino, in der Welt des Weins, ich sag's dir, da bin ich zu Hause. Da
jetzt fängst du auch gleich an zu weinen, wenn du so einen Inflationscheck hinlegst.
Ja,
ne?
Genau. Ja, ja, man nennt mich einfach Bacchus.
und entwickelte sich also, stellte Rekorde auf zu so einem gewissen Star der Weinszene da in L.A., weltweit, wie auch immer. Hatte einen super Gaumen, er kannte sich aus, er hatte eine Sammlung, von der alle träumen konnten. Er hat auch so ein bisschen das Leben eines Stars geführt, hat ewig lang gepennt, nie irgendwas gemacht, außer zu irgendwelchen Events zu gehen, Weine zu testen, Weine zu kaufen, Weine zu verkaufen. Ist in den teuersten Anzügen rumgelaufen, Ferrari.
Wie rot war sein Gesicht denn nach einer Weile? Hatte er dann auch so eine Weinnase?
Es gibt er hat nur Weißwein getrunken.
Ah, ja, dann geht's.
Ja. Ferrari gefahren, Bentley gefahren, Partys geschmissen. Einmal soll er eine Geburtstagsparty für seine Mutter geschmissen haben in 2007, wo dann irgendwann betrunkener Jackie Chan auf einem Tisch stand und gerufen hat, Rudy, du bist der Beste.
Okay, aber also ja? Ich bin ganz ehrlich, ja, bisher haben wir ja noch kein Verbrechen hier gehabt, ja. Oder du hast es zumindest noch nicht revealed, wenn er es schon gemacht hat. Mhm. Aber ganz egal, was da jetzt noch kommt.
Ja.
Also, Respekt. Also, da, also alleine schon dafür, dass er Jackie Chan betrunken auf dem Tisch hatte, der gerufen hat, du bist der Beste.
Ja.
Sorry, dafür ist, egal was er jetzt noch gemacht hat, ich kann ihm nicht böse dafür sein, weil dafür hat es sich gelohnt.
Ja, das und jetzt in Ordnung. Geben wir rüber an die beiden zum Mordlust. Nee, so schlimm war es nicht. Hat sich erstmal ein neues Haus gekauft in Bel Air, auch erstmal nichts gegen einzuwenden, ne? Kann man mal machen.
Machen wir und auch, wenn unser Patreon erstmal richtig anläuft.
Absolut, ja. Wo wir uns nicht alles Häuser kaufen, ne? Also ja. Neulich bei Gelatina hatten wir es von einem New Yorker Apartment schon, ne?
Ja.
Jetzt Bel Air.
Strandhaus in Portugal.
Ja, das auch. Ich glaube, wir hatten in einer
Folge. Also es gibt da einige, also deswegen Patreon, bitte. Ja. Wir haben einiges vor.
Wir haben einiges vor, ja. Hat sich's gut gehen lassen. Aber in 2008, Niklas, jetzt kommen wir dazu. Der erste etwas größere Riss in seiner Reputation.
Aha.
Und zwar wieder eine Auktion, diesmal in New York City. Weine verkauft aus seiner Sammlung, nicht nur aus seiner Sammlung, aber unter anderem. Er mittlerweile als Dr. Conti bekannt, weil er großer Fan der Domaine de la Romanée Conti war.
Aha, ja.
Die sagt dir was? Weil?
Die sagen das Lied, das ist mein zweites Wohnzimmer quasi.
Exakt, das ist das bekannteste Weingut Burgunds. Das genau, wissen wir alle, ja.
Ja, und da mit dem Jack, da treffe ich mich regelmäßig
zum Golfen. In dem Weindepot, ja.
Ja, genau. Ja.
Und er hat da einiges vertickt, vor allem, wir haben es gerade gesagt, ne, Dr. Conti, Burgund, ganz viel Burgunder. 268 Flaschen von hauptsächlich drei Produzenten. Und das waren Domaine Armand Rousseau, Domaine Georges. Boah, ich kann, also, gerade ist weniger das Problem, das Französisch und mehr meine eigene Schrift. Deswegen gehe ich jetzt zum dritten, Domaine Ponceau. Und bei Burgunder ist vielleicht wissenswert, dass der aus einer sehr. Also die Region, in der hergestellt wird, Burgund, ist sehr komplex, so weintechnisch. Also da gibt es eine Hierarchie mit verschiedenen Weingütern. Da gibt es sehr viele Weingüter, die vererbt sind. Ganz viele Weingüter mit den gleichen Familiennamen, wo dann sehr viel vermixt wird irgendwie. Also es ist, es
wie nicht, bei Game of Thrones.
Genau, es ist Game of Thrones. Aber es ist nicht leicht, das da durchzusteigen. Aber es lohnt sich, wenn man da durchsteigt, weil da eben auch ganz, ganz tolle und vor allem ganz, ganz teure Weine herkommen. Ne? Und vor allem teuer waren die aus den 60ern, den 50ern, die davor, die ganz alten Digger, ne? Die sind besonders selten. Und ein paar davon waren eben bei dieser Auktion auch im Angebot. Und zwar hatte er eine Flasche von einem 1929er Ponceau Clos de la Roche.
Klingt teuer.
Und und 34 Flaschen von einem Ponceau Clos Saint-Denis. Und die waren so zwischen 45 bis 71, die ganzen Flaschen. Ne, also so eine Variation.
Ja.
Niklas, wir haben es jetzt schon gemerkt, du bist auch ein richtiger Kenner, genau wie ich. Ne? Du
kennst klar, das. Ein kleiner Vinoso bin ich.
Ein richtiger Vinoso. Und was fällt dir da auf bei diesen Namen, die ich gerade genannt habe?
Sagst du nochmal bitte?
Ich soll sie wirklich nochmal sagen, okay. Also der 1929er Ponceau Clos de la Roche und der Ponceau Clos Saint-Denis, 45 bis 71.
Klingt sehr ähnlich.
Kommen wir vielleicht später zu. Das hat auch eine Rolle gespielt bei der Nummer. Aber vor allem die Jahreszahlen sind interessant, Niklas. Denn dieser Ponceau Clos de la Roche, der von 29 sein sollte, den gab es erst ab 1934. Vorher wurde er überhaupt nicht produziert.
Ich war mir nicht mehr sicher. Ich hatte es im Kopf, aber er war mir jetzt, ich wollte dich da jetzt nicht irgendwie. Da war mir dann das Wissen dann doch nicht sicher genug im Kopf. Okay, ja, also erst ab 34, ja klar.
Ja, was dir da vielleicht passiert sein könnte, Niklas, ist, dass du das mit dem Christine Ponceau-Clos-Saint-Denis verwechselt hat bei dem zweiten, ne? Weil bei dem zweiten nämlich, der wurde eigentlich erst ab den 80ern produziert, aber eben nur der Domain Ponceau-Clos-Saint-Denis wurde ab den 80ern produziert. Ja. Der Christine Ponceau-Clos-Saint-Denis wurde schon vorher produziert. Ja,
genau.
Den hat er vorher mal geklaut, gekauft auch. Und
geklaut
jetzt nicht. Aber genau der gleiche Fehler, der dir gerade passiert ist, ist auch ihm passiert. Er hat sich da so ein bisschen vertan und hat dann eben Weine da zum Verkauf angeboten, die es so nie gegeben hat.
Ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich, hat er sich einfach vertan und es war der Jahrgang von 39 wahrscheinlich und er hat dann die 29 aufgeschrieben. Also da kann ich jetzt keinen Glückswillen erkennen.
Ja, ganz sowas nicht, aber
wenn das Jackie Chan mir sagt, dass Rudi der Beste ist, dann kann ich da jetzt kein Verbrechen erkennen.
Genau, ja. Du nicht, Jackie Chan vielleicht nicht, aber Laurent Ponceau vielleicht.
Oh.
Du hörst den Namen, ne? Das war der Besitzer des Weinguts, Weine, die da gerade vertickt wurden.
Cousin von Jacques.
Genau, der Cousin von Jacques. Und der saß hinten drin bei der Auktion, weil ihn zuvor der Auktionsaustragende kontaktiert hatte, ob diese Unstimmigkeiten da, ne? Und den gefragt hat, du sag mal, gab es da überhaupt diese Weine bei euch und so.
Ja.
Und da wurden dann alle Burgunder aus der Auktion entfernt.
Alle aus seinem Weingut oder alle Burgunder?
Aus seinem, ne, die er verkauft hat. War natürlich ein
kleines, sonst schwarzer Drama. Tag für Burgunderfreunde, sag ich mal. Ne?
Absolut, ja. Also wir beide, wir wären da mit Tränen im Gesicht nach Hause gerannt.
Ja, du, ich bin ja eher der Riesling. Also da bin ich ja, also bei Wein bin ich ja durchaus auch Patriot, Lino. Da bin ich dann doch eher beim Riesling.
Ja, was für ein Jahrgang?
Ich sag mal, am Ende muss auch Spaß machen, ne?
Ja, am Ende muss auch Spaß machen, ja. Ist Riesling nicht Weißwein?
Ja, Riesling ist Weißwein.
Hm.
Ja, sehr
Burgunder
gut.
Burgunder auch?
Ne, Burgunder ist eigentlich Rotwein, würde ich jetzt behaupten. Also eigentlich, ich hab schon mal Burgunder getrunken, das war Rotwein, aber da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass das immer
ein Rotwein Obwohl ist. Obwohl du ein absoluter Weinexperte bist, würdest du da jetzt nicht...
Ja, du weißt ja, was die jungen Winzer, was die heute machen, die machen ja so viel Quatsch da.
Rosé, Weiß, Grün, da machen ja vor gar nichts mehr halt.
Ich habe da wirklich schon alles gesehen.
Ja, ich auch. Und kleines Drama gab es auch da. Presse war involviert, haben gefragt und Rudi hat halt gesagt, ja gut, das ist Burgunder, ist eine komplexe Sache, ist ein Wild. Der hat auch gesagt, was die heute alles treiben.
Ist Burgunder nicht sogar bei Farben auch rot? Sorry, dass ich unterbreche, aber sind wir gerade nicht mega dumm? Ist, wenn man von Burgunder redet, ist das so ein lila
Moment,
rot
Moment,
eigentlich.
Moment, bist du nicht gerade mega dumm? Das war es ja jetzt gerade, worum es geht. Ne? Weil du hast den Riesling ins Spiel gebracht.
Ja.
Nee, ich habe die ganze Zeit von Merlot und so geredet. Ich habe die ganze Zeit von Rotwein geredet.
Ja.
So viel ist klar.
Okay.
Ja.
Okay.
Also, ich ziehe mich nicht mit herab.
Nee, okay.
In dein unkultiviertes.
Nee, das ist ein Riesling Weißwein, das wusste ich schon nur beim Burgunder, weil ich gerade. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, das kam mir nur gerade.
Okay. Auf jeden Fall hat er gesagt: komplexe Sache, das kann passieren, tut mir leid. Da hatte ich wohl irgendwie ein paar Fakes in meiner Sammlung. Aus Versehen weiterverkauft habe. Ne?
Aha.
Schade.
Da waren aber gute Fälscher am Werk, ja, blöd, ja.
Ist mir selbst gar nicht aufgefallen. Und der Laurent Ponceau fand nicht, dass das einfach mal so passiert und wollte da weiter nachhaken, ne? Und wollte eben wissen, hat er wirklich unwissentlich Weine weiterverkauft, die gefälscht waren, oder steckte er dahinter und hat absichtlich gefälschte Weine?
Ich meine, Ersteres kann man sich ja schon denken, also dass es mal passieren könnte. Ja. Also auch jemand, der in größeren Mengen kauft, bei dem das Geld auch locker sitzt, dass dem so ein Fauxpas mal passiert, durchaus möglich, vor allem wenn Jackie Chan für ihn birgt.
Absolut,
das kann schon sein.
Da traut sich ja auch niemand was zu sagen, dann kriegst du direkt aufs Maul von ihm.
Direkt.
Ist er. Der kann auch durch jedes Fenster in deine Wohnung hüpfen und so, das ist keine Chance. Keine Chance. Nee. Ja, und auch hinter ihm her so ein bisschen war Bill Koch, ein amerikanischer Milliardär, der einige gefälschte Weine in seiner privaten Sammlung entdeckt hat und das gar nicht witzig fand.
Ja.
Und unter anderem ein paar Spuren führten eben zu Cunyavan. Und auch Maureen Downey, das war eine weitere Weinkennerin, die schon von Anfang an gesagt hat, Mensch, der ist so schnell von Merlot zu dem gesprungen. Da kann, irgendwas muss faul sein bei dem und seiner Sammlung. Von ein paar tausend Euro Flaschen zu mehrere hunderttausend Euro, die er da vertickt hat und so.
Okay, da hat sie ihrem Namen alle Ehre gemacht. Richtig, Debbie Downer.
Genau, ja. Also da gibt es jetzt verschiedene Artikel, haben verschiedene Leute erwähnt, die jetzt letztendlich dafür verantwortlich waren, dass das FBI eingeschaltet wurde. Sucht euch aus, wahrscheinlich waren es irgendwie am Ende alle so ein bisschen. Jedenfalls war am Ende das FBI involviert und in 2012 hat das FBI auch an seine Tür geklopft und ist dann aber auch mal eingetreten, ne? In sein Reich, in Beverly Hills. Und hat da einen ganzen Haufen gefälschter Weinflaschen gefunden in seiner Küche. Tausende Labels, gefälschte Stempel, bestimmtes Wachs aus Frankreich, was bei alten Weinflaschen verwendet wurde und so, Korken, okay. All das.
Er ist schon all in gegangen.
Er ist all in gegangen. Und damit war jetzt auch klar, nicht nur hat er das Ganze wissentlich weiter vertickt, sondern er hat es halt auch selbst hergestellt. Es ist zum Beispiel sehr gängig gewesen, dass man bei teuren Weinen, die man in Restaurants geholt hat und so, sich danach die Flasche als Andenken mitgenommen hat. Aber er hat da immer sehr, sehr stark drauf bestanden. Ne? Und da haben sich auch manche Restaurants gewundert, dass er dann mehrfach angerufen hat, jetzt schickt mir die 6 Flaschen von dem und dem Wein doch zu. Ne? Ja, er hat die also hergestellt, er kannte sich gut aus, hat da die verschiedenen Weine gemixt, ne? Hat irgendwie den
Aldi-Wein.
Den Aldi-Wein, der natürlich nach Eiche schmeckt, das wissen wir alle, mit dem Wein mit der Fichtennote
gemischt. Mit weißem Riesling.
Genau, und dann hatten wir einen perfekten Rosé. Ja, und so hat er sich eben verschiedene Weine mit bestimmten Charakteristika so zusammengemixt, dass die den Charakteristika von teuren Weinen entsprechen.
Okay, also aber dann muss man ja schon sagen, das mit seinem goldenen Gaumen, das ist ja schon nicht ganz falsch dann gewesen.
Weil genau,
das,
ja.
Das klingt jetzt nicht für mich wie was man mal ebenso kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das könnte, wenn du mich einmal beim Jack durchlaufen lässt und einmal bei Aldi durchs Weinregal, dass ich das dann könnte. Ja, irgendwie 3 Tetra-Packs zusammenmischen und dann schmeckt es wie ein 1960er Comtour.
Nee, aber das ist exakt überhaupt, ne? Absolut. Das ist exakt einer der Gründe, warum das Ganze ganz gut funktioniert hat, weil er sich eben wirklich gut damit auskannte.
Okay.
Einen guten Gaumen hatte und das Ganze ganz gut mischen konnte. Natürlich war es hier und da mal beim einen oder anderen Tasting so, dass die Leute gedacht haben, was war das jetzt gerade, ne? Aber es gab eben auch ein paar Gründe dafür, warum das trotzdem ganz gut funktioniert hat und recht lange.
Ja.
Und zwar erstens, ich habe es erwähnt, dieser Boom, 90er Jahre, viele ganz frische ExpertInnen, die sich vielleicht gar nicht so gut auskannten, wie sie dachten, ne?
Aha.
Dazu, er eben mit seinem guten Gaumen war gut darin, das zu mixen. Und es gibt tausende Weine, die die gleichen Charakteristika teilen.
Ja.
Ne? Und selbst wenn jetzt jemand enttäuscht ist von dem Nicola Fantastic.
Ja, ne? Einer meiner Lieblingsweine, ja.
Meiner auch. Solange der eben irgendwie nach, weiß ich nicht, Ebenholz und Birne schmeckt, dann schmeckt der eben danach. Und wenn du sagst, okay, bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, aber der hat trotzdem diese Charakteristika, dann sagst du, ja, okay, aber passt schon zu der Beschreibung, die wir von diesem Wein haben.
Vor allem, also weil ich jetzt mal behaupten würde, selbst wenn du dich einigermaßen auskennst, wenn dir halt vorab gesagt wird,
ja,
das und das ist die Beschreibung dieses Weins, dann bist du auch eher dazu geneigt, beziehungsweise dein Gehirn spielt dir das einfach vor, dass du das auch rausschmeckst.
Genau, ja. Und dazu kommt halt auch noch, dass die diese Beschreibung halt bekommen haben, weil die meisten eben auch keine Ahnung hatten, wie diese alten Weine überhaupt schmeckten, weil die halt sehr alt waren. Das war ja das, die Besonderheit, die sie so teuer macht. Die waren so alt und so selten und so wenig produziert, dass extrem wenige Menschen überhaupt selbst mal diese Weine probiert haben.
Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, ob nicht viele auch die einfach sich in den Keller dann gestellt haben. Die haben halt einen riesen Weinkeller und sagen, geil, ich kaufe mir jetzt den 100.000 Euro Wein. Aber dann trinke ich den jetzt nicht irgendwie beim BVB-Spiel irgendwie gegen Schalke im Derby, sondern vielleicht lasse ich den in meinem Keller und hole den an meinem 80. Geburtstag raus oder was auch immer.
Ja, genau, das kommt auch noch mal oben drauf. Ne?
Oder nimmst als Wertanlage für meine Kinder sogar, was auch immer.
Nee, ja. Das stimmt voll. Die meisten haben das einfach als Trophäe im Haus behalten, ne? Ja. Der 29er, was weiß ich. Haben sie sich in den Keller gestellt oder in die Vitrine oder sonst wohin, haben damit vielleicht angegeben, aber halt selten geöffnet. Und wenn sie die in der Runde geöffnet haben und da öffnet jemand vor dir deine 900.000-Dollar-Flasche, dann setzt du dich ja nicht hin und sagst, ja, schmeckt ein bisschen nach Rewe-Wein. Oder so.
Ja. Ne? Nee, also, dann machst du auch eine Show draus.
Genau.
Das ist das Beste, was du jemals geschmeckt hast.
Exakt. Da traut sich niemand was zu sagen, wenn sie es dann eben überhaupt rausgeschmeckt haben. Ne? Das war das, was ich gerade sagen wollte. Sehr wenig Menschen haben es überhaupt probiert, diese Weine. Und selbst wenn die vielleicht mal probiert haben, es ist halt ein Lebensmittel. Und selbst wenn die aus der exakt gleichen Produktion kommen, die Weine, zwei Weine aus der gleichen Produktion, können halt auch einfach verschieden schmecken, verschieden gereift sein, so ein bisschen. Und es ist also unfassbar schwer gewesen, an der Flüssigkeit zu erkennen, dass das Fake ist.
Ich meine selbst Lager und Transport. Also wenn Wein zum Beispiel zu oft zu hoher Temperatur dann wieder ausgesetzt ist oder wieder runtergekühlt wird oder so, das ist ja auch, kann den Geschmack ja auch schon verändern.
Ja, genau. Und das waren all so Faktoren, die dazu geführt haben, dass auch wenn hier und da bei einem Weintasting oder so die Leute mal dachten, boah, der Wein jetzt gerade, das ist aber nicht das Wahre. Ja, sie konnten halt nicht wirklich sagen, wie das Wahre überhaupt schmeckt.
Ja.
Ob es das hier trotzdem sein könnte, ne? Und deswegen war es halt immer so ein bisschen schwammig. Und man konnte es im Endeffekt eigentlich nur an der Flasche und dem Label und so erkennen.
Aha.
Und auch hier, er hat sich natürlich viel Mühe gegeben, da irgendwie älteres Papier und geile Drucker aus der Zeit und so zu verwenden. Er hat das alles ganz gut gemacht. Und auch da kam ihm zugute, dass das eben sehr alte Weine waren. Aha. Und dass es damals noch nicht immer komplett einheitlich gelabelt war. Dann war 271er Weine von exakt dem gleichen Produzenten, hatten hier vielleicht mal ein Accent aigu drauf und beim zweiten war es eben nicht mit drauf, weil das händisch gemacht wurde oder so.
Deswegen und selbst halt bei den echten Weinen.
Genau, bei den echten Weinen. Das heißt, es war halt auch nicht so schlimm, wenn da mal ein bisschen was gefehlt hat, weil die Experten dann gesagt haben, ja gut, kann sein, wissen wir nicht. Wir haben noch nie eine Flasche davon gesehen.
Ja.
Von dem 29er. Da gab es 5 weltweit. Bumm.
Schwierig.
Ja. Das hat eben dazu geführt, dass das so lange geklappt hat. Und was noch dazu kam, das war ja jetzt so ein bisschen die Konsumentenseite, ne? Die ganzen Leute, die das probiert haben bei den Tastings, die Experten, die Expertinnen und so, die Weinproduzenten, die hatten auch gar nicht so ein Rieseninteresse daran, diese Fakes aufzudecken. Mhm. Weil die meisten hatten eben sehr, sehr teure Weine, sehr exklusive Kundschaft, die da sehr, sehr viel Geld für ausgegeben hat. Und wenn die hören, ey, bei euch sind irgendwie 90 Flaschen gefälschter Burgunder im Umlauf, dann gehen die vielleicht keinen Wein mehr von der Marke kaufen.
Ja.
Und deswegen waren die Produzenten eigentlich auch daran interessiert, dass diese Fakes durchgehen, weil die sich dachten, naja, ist mir eigentlich egal, wenn da jetzt ein Fake verkauft wird, solange mein anderer auch noch weiter mitverkauft wird.
Solange die Marke halt keinen Schaden erhält.
Und die Marke hat ja, wenn bei einer Auktion 900.000 für einen gefälschten hier Ponceau oder so ausgegeben wurde, hat die Marke Ponceau ja sogar gewonnen im Grunde, weil das dann namentlich erwähnt wurde. Boah, der hat 900.000 für die Flasche ausgegeben.
Ja, und dann fängst du vielleicht mal an zu lesen, was ist denn Ponceau? Oh,
genau,
okay, ja, super.
Und gut, der Ponceau jetzt im Speziellen, der war ein bisschen stolzer auf sein Weingut und alles und war deswegen sehr hartnäckig und hat das Ganze eben versucht zu verfolgen und zu unterbinden. Aber andere.
Ja, gut, aber da ist ja jemand anderem auch schon aufgefallen. Da ist ja jemand anderem auch schon aufgefallen, dass es eine Fälschung war. Und das war sehr offensichtlich mit der Jahreszahl.
Genau, und der hat ihn darauf hingewiesen, ja.
Ja.
Aber der war eben dann trotzdem auch hartnäckig, ne? Ja, und viele waren halt auch einfach, mochten es mit dem zusammen zu sitzen. Der kannte sich gut aus mit Wein, hatte viel Geld, war generös. War halt auch irgendwie good times mit ihm, ne?
Nee, so aber Freunde hat man gerne, hätte ich auch gerne.
Entschuldigung, Klasse. Am Ende kam dann eben alles raus und 2013 wurde der Gute zu 10 Jahren Haft verurteilt.
Oh, das heißt, er ist gerade frisch wieder auf freiem Fuß.
Ja, gar nicht so frisch, wurde ein bisschen früher rausgelassen, 2020 schon. Nach Indonesien deportiert, ziemlich unmittelbar und neueste Berichte von 2023 sagen schon, dass er wohl wieder im Weinbusiness ist, der Gute.
Es macht ja auch Sinn.
Ja.
weil er hat ja anscheinend ein Talent. Frage ist halt, hat er noch das Vertrauen der Leute? Würdest du von ihm noch einen Wein kaufen? Schwierig.
Ja, schwierig, aber vielleicht, ich weiß es nicht, da gab es jetzt wenig Infos zu, vielleicht wird das jetzt auch so eine Beraternummer, ne? Vielleicht kennt er sich gut aus, handelt trotzdem weiter oder ist als Experte auf Auktionen für Fälschungen oder so.
Wer weiß. Wir wünschen ihm alles Gute, an der Stelle einfach nur Hals- und Weinbruch von uns.
Genau, und damit kommen wir zum Community-Verbrechlein.
Community-Verbrechen. Ja, war ein sehr schöner Fall, muss ich sagen.
Ja, sehr schön.
Wie Weihnachten.
Ja, wie Weihnachten. Community-Verbrechlein sind selbstzugangene, beobachtete Gaunereien. Ich habe es eingangs erwähnt. Und bevor wir zum Verbrechlein dieser Woche kommen, kurze Rückmeldung. Und zwar zum vergangenen Adventskalenderfall. Ja. Ich mache jetzt mal Türchen 23 einfach die Rückmeldung, weil die ist noch, ist noch frisch im Gedächtnis. Ne? Nelly, wir erinnern uns, Diebstahl aus dem Spendenbeutel.
Bravos zu kaufen.
Um Bravos zu kaufen. Und Nelly hat uns geantwortet, hat uns eine kleine Update-Mail geschrieben.
Ja.
Und zwar hat sie geschrieben: Hi, ihr beiden, bin gerade wirklich erleichtert, dass ich durch euren Freispruch knapp dem Fegefeuer entkommen bin. Ich versuche mal so kurz wie möglich auf die offenen Fragen einzugehen. Ja, sektenartige, relativ kleine Gemeinde.
Oh, okay.
Finanziell gut aufgestellt, aufgrund der fleißigen Mitgliederspenden. Steht so tatsächlich in der Bibel? Wir hatten uns ja gefragt, wie ist es, ne, mit irgendwie spendet jeden Zehnten oder was auch immer,
ja,
war deine These. Keine armen Gemeindemitglieder mit Löchern in den Handschuhen.
Okay, das ist schon mal gut.
Dann zum Vorgehen. Bei der Spende wurde ein etwa 30 cm langer, schlauchartiger Beutel durch die Reihen gereicht, beginnend in der letzten Reihe. Da wir Kinder ganz vorne saßen, kam der Beutel schon fast voll bei uns an.
Ah.
Ich musste also nicht lange kramen, um mir ein Geldstück herauszufischen. Es blieb beim Münzgeld, in Klammern dabei. Da ich schon lange weder in dieser noch in einer anderen Gemeinde aktiv bin und mit dem Konzept Kirche nichts anfangen kann, hält sich mein schlechtes Gewissen tatsächlich sehr in Grenzen. Mittlerweile führe ich ein wirklich rechtschaffendes Leben. Danke für euren witzigen Beitrag zu meinem Verbrechlein. Ich hatte viel Spaß beim Hören. Liebe Grüße, Nelly.
Ja, danke schön, Nelly.
Danke für das kleine Update.
Also zwei Dinge, die mir da wichtig sind. Einerseits, dann bin ich ja froh auf jeden Fall, dass wir die Absolution erteilt haben, weil es war ja alles so, wie wir es angenommen haben. Also das war eine Gemeinde, da konnte man durchaus stehlen, wenn es so eine kleine Sektenartige war und es niemanden gab, der da arm war und die Kirche eh schon genug hatte.
Ja.
Und das andere ist, wir haben den Aufstieg geschafft jetzt anscheinend, Lino. Wir entscheiden jetzt nicht nur darüber, ob Leute im Gefängnis landen oder nicht, sondern wir sind jetzt auch göttliche Instanzen quasi, die über das Fegefeuer entscheiden.
Oh, ja, und an der Stelle tretet den Patreon bei und werft das in den Spendenbeutel für unsere kleine Verbrechenssekte hier. Ja, fantastisch. Ja. Und damit würde ich sagen, leiten wir mal sehr schnell über zum nächsten Verbrechlein, das uns eingeschickt hat der liebe Arne.
Vielen Dank.
Und er hat geschrieben: Hallo, erstmal vielen Dank für spannende Belustigung durch euren Podcast. Ich habe gerade eure Folge 51 gehört und das Community-Verbrechlein mit den Kaugummi-Automaten. Ich glaube, da war was mit ungarischer, österreichischer Grenze, ne?
Ungarische Forint, die man dann in den Kaugummi-Automaten in Österreich packen konnte.
Ja.
Und für einen Bruchteil des Geldes Kaugummis bekommen.
Arne hat geschrieben: Da fiel mir ein, dass ich etwas Ähnliches aus dem Kerbholz habe. Klammern, ich war jung und brauchte das Geld. An meiner Fachhochschule gab es einen Kaffeeautomaten. Ein Kaffee hiervon kostete 80 Pfennig. Der Geschmack des Kaffees verdiente eine eigene Niedertrachtsskala. Da ich aber schon damals eine liebenswerte Verbindung nach Dänemark hatte, habe ich am Kaffeeautomaten mit dänischen Münzen bezahlt. Eine dänische Krone war von der Form her dicht an der 50-Pfennig-Münze, war aber umgerechnet nur 25 Pfennig wert. Ich habe also mit 2 Kronen eingeworfen und dann noch 20 Pfennig zurückbekommen. Das heißt also, mein Kaffee kostete nun 30 Pfennig, was ich für einen fairen Preis hielt. Nach Beendigung meines Studiums dort habe ich mich sofort ins Ausland abgesetzt. Herzliche Grüße aus dem Exil, Arne.
Okay, sehr cool. Danke dir, Arne.
Danke, danke.
Es wäre wichtig natürlich, wo ist Arne? Reicht der Arm des Gesetzes noch zu ihm, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ist auch egal, weil es kann auch keine Frage, ist eine Aussage. Es ist egal, weil wir können ja über das Fegefeuer jetzt auch urteilen.
Genau, wir finden nicht
das greift in jedem
Fall. Das ist gar kein Problem mehr für uns. Deswegen, Arne, Pech gehabt. Du bist leider der Erste, der auch ins Fegefeuer kommen kann. Ja, erste Sache ist, er ist offensichtlich in Dänemark. Wenn er hier mehrfach geschrieben hat, ich hatte schon damals eine liebenswerte Verbindung nach Dänemark.
Fände ich jetzt aber lustig, wenn er jetzt irgendwo in Marokko wäre.
Ja, wäre auch nicht schlecht. Aber an der Stelle, Arne, vielleicht ein bisschen unauffälliger deine Spuren verteilen. Für mich Europol jetzt erstmal, Niklas, wäre ja sehr interessant, bevor wir überhaupt ans Verbrechen gehen,
ja,
hatten wir es jetzt sehr oft von Geometrie, Niklas, wir hatten es sehr oft von Analysis, Niklas, Mathe, Niklas, ja, ist ein Ding, Karl-Heinz ist stolz auf dich. Deswegen würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie viel so ein Kaffee denn gekostet hat, eigentlich. Okay?
Hat er es nicht gesagt? Was war das, 80 Cent? 85 Cent?
Er hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, 50 Pfennig Münze war eine dänische Krone. Ne? Eine dänische Krone hat eine
50. Ganz am Anfang des Dings hat er doch gesagt, es sind 80 oder 85 Cent.
Scheiße, ich dachte, ich krieg dich mit dem ich krieg dich mit dem letzten Teil und du könntest mir so per Dreisatz jetzt errechnen, wie viel.
Ich bin nämlich nicht nur Mathe Niklas, ich bin auch Gedächtnis Niklas. Mm.
Ja, man sieht's. Ein Elefant. Man sieht's. Ja,
Alles klar.
Okay, ich bin offensichtlich Arschloch, Lino, weil du mir meine schöne Textaufgabe versaut hast hier. Gut. Ja. Also, Verbrechen. Ja. Er hat sich Kaffee nicht gestohlen, im Grunde einen Rabattcode angewendet.
Ja, bevor es Influencer gab, weil, ja, was wir gelernt haben, Arne ist auf jeden Fall noch mal ein Stückchen älter als wir. Und wir, ja, fühlen uns ja schon alt, weil er studiert hat, als es noch Pfennig gab.
Ja,
das exakt kann man von uns nicht sagen. Deswegen, erstes Ding, rein juristisch ist das Ganze schon verjährt. Mhm. Zweitens, ja, es gab noch keine Influencer, das heißt, man musste seine Rabattcodes sich selbst noch organisieren.
Genau, und das hat er also fantastisch gemacht aus Dänemark. Auch hier wieder muss man natürlich erstmal von vorne anfangen und sagen, wem hat das gestohlen? Der Fachhochschule / dem Automatenbetreiber, ne, so eine Mischung aus beidem, aber in beiden, ja, Fällen jetzt wahrscheinlich nicht der armen Einzelperson.
Ja, das stimmt.
Ne? Deswegen Niedertracht erstmal relativ gering und er hat ja trotzdem sogar bezahlt.
Ja, aber du übersiehst was, Lino.
Okay, oh, okay.
Du übersiehst was ganz Großes.
Ich habe die 80 Pfennig am Anfang übersehen und jetzt übersehe ich noch was Großes. Okay.
So, das kostet jetzt 80 Pfennig, der Kaffee. Aber es gab ja vielleicht auch andere Sachen in dem Automaten. Ich weiß es nicht. Jetzt sagen wir mal, jemand schmeißt was rein und kriegt 50 Pfennig zurück an Wechselgeld.
Du meinst
Kronen. Aus dem Automaten. In dem Fall könnte es eine Krone sein.
Mm.
Und damit hat er von seinen Kommilitoninnen gestohlen. Arne, du dachtest jetzt hier, du kommst so einfach davon. Ja, dass wir gucken alle auf die große Fachhochschule.
Ja.
Big FH, wir kennen es alle.
Ja.
Riesenkonglomerat. Und dachtest, da kannst du still und heimlich von deinen Kommilitoninnen stibitzen.
So, aber zwei Sachen. Erstens, das Geld, das man einwirft, wird das sofort in den Wechselgeldbereich eingespeist? Ist das Gleiche? Oder wird vorher Wechselgeld in bestimmte Fächer einsortiert und das ganze Geld, was man einnimmt, landet einfach in der Kasse.
Könnte quasi natürlich sein.
Könnte sein, für weiß mich ich aber nicht.
Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, das System.
Macht wenig Sinn, ist vielleicht technisch leichter umzusetzen und wir waren hier offensichtlich noch in der Pfennigzeit und da haben die gerade mal Automaten erfunden. Das Zweite ist, du gehst jetzt an den Kaffeeautomat nach Arne, bekommst dänische Kronen. Ärgerst dich kurzzeitig ein bisschen, weil du denkst, das ist weniger wert. Mist, du weißt es ja direkt, Kronen. Du bist ja BWL, ja, Niklas, du weißt natürlich direkt, wie da die Wechselkurse sind.
Klar.
Im zweiten Schritt allerdings, nachdem
kommst du kurz deine Vorlesung Wechselkurse 2, ja,
genau.
Du machst es in nordischen Ländern, dann weißt du es.
Im zweiten Schritt denkst du dir natürlich, dänische Kronen, geil, jetzt kann ich angeben.
Jetzt bin ich König.
Jetzt bist du König, ja. Du kannst durch die Gegend gehen und sagen, ach, sorry, ich wollte gerade mit der dänischen Krone bezahlen. Ich war gerade noch in Dänemark. Ich bin rumgereist. Denn wenn wir wissen, wenn du eines magst, Niklas, dann mit deinen Reisen angeben.
Ich habe mir da gerade was gekauft, so ein Kaffee. Wie ist das deutsche Wort dafür? Ich spreche nur noch Dänisch.
Ja, exakt. Und das könntest du dann machen, ne? Und das, sind wir mal ganz ehrlich, wäre jetzt nichts, was dir allzu fern liegen würde.
Schon ein bisschen cool. Dänemark ist ja auch, ich meine, wann war das? Pfennig, wann war das? 80er Jahre.
Ja, irgendwie so, vielleicht.
Auf jeden Fall. Da war ja Dänemark quasi.
Es gab nur, D-Mark gab es nur in den 80ern, ja.
Nur in den 80ern, ja. Klar. Da war das ja quasi das Bali der 80er, da sagt man ja.
Ja, das sagt man ja auch heute, ne? Bali einfach. Alle, heutzutage alle nur nach Bali.
Ja, die ganzen Influencer, klar.
Ja. Ist nicht Portugal so das Ding? Portugal gerade, Algarve, also viele Influencer an Algarve.
Aber da bin ich vielleicht nicht tief.
Sorry, da bin ich zu sehr vielleicht im Bachelor-Kosmos auch verhaftet.
Ich glaube auch.
Da ja. Sind sie auf jeden Fall alle immer in Podcast.
In Dubai wegen Steuern auf jeden Fall ganz viele.
Dubai wegen Steuern, ja genau. Damals war es vielleicht Dänemark, ja. Deswegen, man konnte angeben, hat ein bisschen weniger. Aber sind wir mal ehrlich, du hast halt dann auch die Einzelperson, hast du, wenn die sich da mal einen Kaffee kauft, um 25 Cent. Pfennig gebracht. Ne? Also ja. Du hast ja deren Rückgeld quasi nur halbiert und das bei einer Summe, die jetzt nicht so hoch war, dass eine halbierte Summe davon allzu viel ausmachen würde.
Und die Person ist ja eine Person, die sich an diesem Kaffeeautomaten auch was holt.
Ja.
Und wenn die Person schlau ist, und wir wissen, es gibt kaum eine schlauere Gruppe als BWL-Studenten, das ist ganz klar, dann wird ja erkannt haben, okay, Moment mal, die Krone kam mir raus aus dem Automaten. Ich kann sie auch wieder einwerfen und hole mir damit meinen nächsten Kaffee.
Ja, deswegen, eigentlich hat er sogar was Gutes getan, wenn man so drüber nachdenkt. Aha. Er hat andere Studierende unterstützt und denen überhaupt die Idee gegeben, sich da
das System
günstiger Kaffee zu holen. Das heißt, Arne war der erste Influencer.
Ja.
Er war derjenige, der Influencen überhaupt begründet hat.
Der Martin Luther King seiner FH.
Absolut, ja. Okay, gut. Wir sind göttliche Instanzen, die über das Fegefeuer entscheiden und Arne ist der Martin Luther King.
Ja. Mm. Okay. Wir sind einfach mit unserer Bewertung und so, da bleiben wir auf dem Boden einfach in diesem Podcast. du hast vollkommen recht, du hast mich überzeugt. Sorry, Arne, ich nehme mein vorschnelles Urteil von eben zurück. Ich war schon kurz davor, dir den Ofen des Fegefeuers mal anzuheizen.
Du hast schon so ein bisschen Zunder in der Hand, hast ein bisschen Zeitung zusammengeknüllt, paar kleine Stöckchen drüber ausgebreitet.
Ich hab mich schon gefragt, wo mein Spiritus ist.
Ja.
Aber ich nehm's zurück. Freispruch.
Freispruch? Kompletter Freispruch? Oder?
Ich würde mal sagen, Niedertracht-Skala 0 von 10. Wir haben's ja gerade geklärt, Martin Luther King des FH-Lebens. Vielleicht, ich sag mal, auf der Guide-Skala eine 3 von 10. Dafür kann man leicht mal die Nase rümpfen. Du kriegst jetzt einmal kurz eine gerümpfte Nase von mir.
Okay, ja.
Und damit würde ich dich dann auch davon kommen lassen, Arne.
Okay, ich würde es andersrum sehen, genau andersrum. Die Guide-Skala sieht er von mir nicht, weil ich finde, das hat wenig mit Guides zu tun. Wenn du an so einem Automaten ein bisschen was einsparen kannst, warum nicht? Ist doch kein Problem. Es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwem irgendwas verwehrt. Im Gegenteil, er hat andere inspiriert, das zu tun. Und in dem Fall komme ich deswegen leider auf ein 6 von 10. Klar, du hast denen nicht geschadet. Aber Arne, du hast das Influencer-Dasein losgetreten. Deinetwegen haben wir diese ganzen Nervbacken jetzt am Arsch. So, und deswegen muss ich dir leider ein 6 von 10 geben. Ja. Allein für die Effekte, die das Ganze dann langfristig hatte.
Werbung. Unser heutiger Werbepartner.
Nespresso. Gut. Schön. Also danke, Arne. Ich hoffe, im Fegefeuer ist er auf jeden Fall nicht gelandet.
Nein.
Kurzen C reingehalten, aber wieder rausgehüpft. Gar kein Problem für dich.
Kurz an der Heizung mal.
Ich hoffe, dir geht's gut im Exil, Arne.
Genau.
Trinken Kaffee für uns
genieß
mit,
Dänemark.
Wenn du da bist. Ja,
genieß
Dänemark.
Oder ist das eine leckere Zimtschnecke.
Genau, das andere Land, in dem du dich gerade befindest. Ne? Was könnte es nur alles sein?
Das Mysteriöse.
Vielen Dank dafür. Und das war es dann auch für diese Folge. Ne? Neue Entwicklungen zu Verbrechen gab es nicht. vermutlich. Und,
also hat uns von euch niemand zugeschickt, dementsprechend gab es das nicht, weil...
Genau, Schrödingers Verbrechen. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es einen kleinen Fall, ne? die kleinen Zwischenfolgen, die wir machen. Niklas hat einen mitgebracht. Aha. Bis dahin, habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund, viel Spaß und hört vielleicht bei Gelatine, Kenobi und Rosenlose Frechheit rein. Das würde uns auch viel bedeuten. Tschüss.
Ciao.